Ihr hört es vielleicht ein bisschen, ich schniefe noch, ich bin so ein bisschen, mich hat es über die Feiertage ganz schön zerlegt. Die Familie liegt noch zerlegt zu Hause, deswegen ist davon auch gerade keiner da. Aber ich bin auf dem Weg der Besserung. Ich habe noch nie so wenig mitgesungen, glaube ich, wie heute, damit ich irgendwie meine Predigt durchhalte und die Stimme hält. Es ist mir wirklich ein Privileg, dass ich heute, die zweite Predigt quasi in dieser Kirche halten darf. Aber meine erste und dass ich unser Jahr sozusagen anfange. Das ist wirklich eine Ehre für mich und ein Privileg. Wer von euch hat schon renoviert? Einmal Hände hoch. So Wände gestrichen, vielleicht tapeziert. Okay. Wer hat schon mal saniert? Also größere Baustelle aufgemacht, so ein bisschen Randale da gemacht, Wände raus. Da auch, ja, so ein paar. Okay, hat irgendjemand niegelnagel neu gebaut? Schicker Neubau? Keiner. Wir haben uns vor knapp 10 Jahren gedacht, wir kaufen einfach mal ein uraltes Haus. Und unser Plan war, wir renovieren. Kannst du die ersten Bilder einmal? Wir hatten oben, das ist der Vorzustand, also von unseren Vorbesitzern sozusagen, das ist ein Raum. Die andere Seite? Das ist ein Raum und unser Plan war, ist gar nicht schlimm, wir machen, also das hatten wir quasi doppelt, einmal links, einmal rechts, dazwischen der Flur. Wir machen aus diesen 2 Räumen einfach 4. Mein Mann ist Tischler, gar kein Thema. Kurz eine Wand gezogen, nett tapeziert neu und dann können wir alle einziehen. Nee, wir haben leider festgestellt, ihr seht da oben, ich weiß nicht, ob man es sieht, so nette Styroporplatten, die haben wir abgemacht und dann roch es auf einmal, es war nicht schön. Wir mussten, das nächste Bild bitte, alles runterreißen. Wir ziehen eine Wand hoch, wir kernsanieren das Dachgeschoss, du kannst gern weiter durch. Es musste wirklich alles raus. Das hat nicht nur Kraft gekostet, sondern auch Geld. Also es war wirklich, es hat uns viel gekostet. Zwischendrin kurz mal fast die Ehe, wie das so ist, wenn jemand renoviert und baut, wer weiß das vielleicht, das ist echt beziehungsbelastend. Da wir gerade alle im Krankenlager liegen, habe ich es nicht geschafft, aktuelle Bilder davon zu machen, wie es jetzt aussieht. Aber man sieht da zumindest die, wo wir das trennen wollten. Es wurde wirklich alles raus, alles neu. Und das ist, worum es in der Jahreslosung geht dieses Jahr. Siehe, ich mache alles neu. Dieser Vers stammt aus der Offenbarung. Und ich finde, Offenbarung, ich kann euch nicht hier Verse hinknallen, ohne mal kurz auf die Offenbarung eingegangen zu sein, weil das ist, finde ich, immer noch das herausforderndste Buch so in der Bibel. Für mich persönlich direkt gefolgt von Hiob, den finde ich auch für mich persönlich in meiner Lebensgeschichte echt herausfordernd. Die Offenbarung ist das letzte Buch in der Bibel und die meisten Wissenschaftler sind sich darüber einig, dass es vom gleichen Johannes geschrieben wurde, wie auch das Evangelium geschrieben wurde. Gibt ein paar, die sind da anderer Meinung, aber genau. Johannes war im Exil auf der Insel Patmos, weil er vor Verfolgung geflüchtet ist. Und dort erschien ihm ein Engel des Herrn, der ihn auftrug, alles, was er jetzt sieht, aufzuschreiben und weiterzugeben. Die Offenbarung ist quasi, sind Briefe, 7 Briefe wurden geschrieben an die 7 Gemeinden in Kleinasien. Und diese sogenannten Sendschreiben beinhalteten Lob, aber auch Ermahnungen an die Gemeinden, haben festgestellt, hey, das und das läuft bei euch gerade richtig gut, aber hey, da müsst ihr nochmal hingucken, da werdet ihr gerade lauwarm oder da läuft was nicht so richtig, verliert das nicht aus dem Auge. Und Johannes hat auch erzählt oder gesehen, und dann dementsprechend aufgeschrieben, was noch kommen wird und was kommen muss, bevor der Herr wiederkommt. Und das sind zum Teil ganz schön düstere Bilder, die er da so beschreibt. Er zeichnet ein Bild der bevorstehenden Apokalypse, indem er immer wieder Bilder von den bekannten Propheten aus dem Alten Testament benutzt, weil das ist ja das, was die Leute damals, das kannten die, da kannten die sich in- und auswendig aus. Und wenn er davon was genommen hat, dann wussten die sofort Bescheid. Er spricht über Plagen, über Bedrängnisse der Gemeinden, über das Gericht, über die gottesfeindliche Menschheit. Das Auftreten des Antichristen von Satan, der muss auch nochmal wiederkommen und richtig Mambule machen, bevor der endgültig vernichtet wird sozusagen. Und danach, nach dieser Vernichtung, tritt das ungetrübte Paradies wieder ein. Wir sind bei Gott, dürfen dort sein und mit ihm Gemeinschaft haben. Ist natürlich jetzt, also Offenbarung hat 22 lange Kapitel, das ist jetzt sehr, sehr, sehr kurz zusammengefasst. Und wir befinden uns jetzt quasi an Offenbarung 21 und davor in Kapitel 20 ist genau das passiert, was ich gerade gesagt habe. Also Satan wurde für eine bestimmte Zeit, für eine begrenzte Zeit gebunden. Dann herrschten wir, oder alle, die bis dahin tot waren, also ne, im tausendjährigen Reich mit Gott, in Frieden. Und nach dieser Zeit muss Satan noch einmal wiederkommen, verführt die Nationen erneut, um dann endgültig besiegt zu werden. Und genau da starten wir in den Text Offenbarung 21, 1 bis 8. Ich lese euch einmal das komplett durch, damit ihr einfach wisst, worum es gleich geht. Und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde, denn der erste Himmel und die erste Erde waren vergangen und das Meer ist nicht mehr. Und ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, aus dem Himmel herabkommen von Gott, bereitet wie eine für ihren Mann geschmückte Braut. Und ich hörte eine laute Stimme aus dem Thron sagen, siehe die Hütte Gottes bei den Menschen und er wird bei ihnen wohnen und sie werden sein Volk sein und Gott selbst wird bei ihnen sein, ihr Gott. Und er wird jede Träne von ihren Augen abwischen und der Tod wird nicht mehr sein. Noch Trauer, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein. Denn das Erste ist vergangen. Und der, der auf dem Thron saß, sprach, siehe, ich mache alles neu. Und er spricht zu mir, schreibe, denn diese Worte sind gewiss und wahrhaftig. Und er sprach zu mir, es ist geschehen. Ich bin das Alpha und das Omega, der Anfang und das Ende. Ich will dem Dürstenden aus der Quelle des Wassers des Lebens geben umsonst. Wer überwindet, wird dieses erben und ich werde ihm Gott sein und er wird mir Sohn sein. Den Feigen aber und Ungläubigen und mit Gräuel befleckten und Mördern und Hurern und Zauberern und Götzendienern und allen Lügnern. Ihr Teil ist in dem See, der mit Feuer und Schwefel brennt, welches der zweite Tod ist. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber als ich das gelesen habe, oder besser gesagt, ich habe es das allererste Mal nur gehört, weil ich es mir vorlesen lassen habe in der App. Ich habe all das Gute, was irgendwie vorne stand, schon wieder vergessen, weil unten sagt er mir eigentlich, Ella Batch, das war's, du bist eh nicht drin, oder? Also geht hoffentlich nicht nur mir so. Man hat dann das Gute irgendwie schon wieder vergessen. Aber ich will mit euch einmal da tief eintauchen, dass genau das gar nicht so stimmt. Und dafür gucken wir uns das genauer an. Ich habe in den nächsten Folien immer zwei Verse. Ich wollte euch nicht komplett zudonnern. Und ich finde es manchmal leichter, wenn man mitlesen kann. Und die Menschen, an die diese Briefe gingen, die werden, die ganz Bibelfesten unter uns vielleicht auch, aber damals die Menschen auf jeden Fall, die werden sofort an Jesaja gedacht haben. Die waren einfach, die kannten das Alte Testament wirklich in- und auswendig. Und Jesaja benutzte diese Worte auch schon mal. Und damit ist es doch aber eigentlich gar nicht alles neu, oder? Wenn es schon mal gab. Ich will mir mit euch diesen Unterschied angucken, weil das ist wichtig. Das ist super wichtig, damit wir sehen, wie neu am Ende alles wird. Ihr dürft einmal in den ersten Gegenüberstellung gehen. Genau. Jesaja 65 nämlich. Ich folge der Reihenfolge der Verse der Offenbarung, deswegen sind die Jesaja ein bisschen durcheinander gewirbelt. Jesaja sagt, denn siehe, ich schaffe einen neuen Himmel und eine neue Erde und an die früheren wird man sich nicht mehr erinnern. Und sie werden nicht mehr in den Sinn kommen. Das ist ziemlich genau das, was ich gerade auch in dem ersten Vers vorgelesen habe. Ne? Wir kriegen einen neuen Himmel, neue Erde, das Meer wird nicht mehr sein. Da ist noch nicht so viel Neues drin und auch nicht so viel Unterschiedliches. Gehen wir zum nächsten. Jesaja sagt hier, und sie werden bauen und bewohnen. Also sie werden Häuser bauen und bewohnen. Und da haben wir schon den ersten Riesenunterschied. Bei Jesaja haben die Leute noch selber gebaut. In der Offenbarung spricht Johannes davon, dass das neue Jerusalem von Gott kommt. Es kommt vom Himmel herab. Wir haben nichts daran gebaut. Das ist komplett göttlich erstellt. Da gab es keinen menschlichen Architekten und welches Haus ist das schönere und wie viele Geschosse hast du? Wie viele Quadratmeter? Ach, du hast gar keinen Garten, wie schade. Also das ist komplett Gott gemacht und vom Himmel herab gekommen. Und das ist quasi wirklich die Vollendung von dem, was er in Jesaja prophezeit hat. Und darin ist noch etwas richtig Krasses. Das ist mir am Anfang nicht aufgefallen, weil ich dachte, ach naja, siehe die Hütte Gottes bei den Menschen. Ja, gut, dann. Aber mit Hütte ist tatsächlich das Zelt Gottes gemeint, also Gott selber. Der Teil, der in der Stiftshütte, wo Gott wohnt, nennt man, auch das ist Hütte, das ist das Zelt. Und wenn wir kurz uns mal angucken, wie das früher war, also wie sind wir denn mit Gott gestartet? Adam und Eva waren im Paradies. Die hatten schon richtig Gemeinschaft mit Gott. Wir wissen, wie es ausgegangen ist. Wir sind aus dem Paradies rausgeflogen. Und erst der Urenkel von Adam und Eva hat wieder dafür gesorgt, oder seit seiner Zeit betet man Gott wieder an überhaupt und ruft ihn an. Das heißt, da begann es, dass Gott wieder irgendwie was für uns bedeutet. Noah war dann der Erste, der einen Altar baute für Gott und dort tatsächlich anbetete. Es folgten später unter Mose dann die Stiftshütte und der Tempel. Und da war es so, dass Gott, seine Gegenwart, Gottes Gegenwart war in diesem Tempel, im Allerheiligsten. Und dort konnte niemand rein, weil die Herrlichkeit Gottes einfach so stark und so machtvoll ist, dass wenn du dort reintrittst, kippst du sofort tot um. Du bist tot. Du erträgst diese Herrlichkeit gar nicht. Einmal im Jahr durfte der Hohepriester mit sich Sicherheitsvorkehrungen, der hatte Klingeln und Bändchen am Fuß, und der durfte einmal im Jahr in das Allerheiligste, um Opfer zu bringen für das ganze Volk. Aber auch der musste damit rechnen, okay, wenn ich Pech habe, erwischt es mich hier, dann fahre ich direkt hoch zu ihm und dann war es das. Und erst Jesus, mit Jesus haben wir direkten Zugang zu Gott. Weil als Jesus starb am Kreuz und sprach, es ist vollbracht, zerriss dieser Vorhang, der vorher das Allerheiligste abgetrennt hat. Und wir brauchten keinen Mittler mehr. Wir brauchten keinen Hohepriester mehr, der für uns zu Gott kommt. Wir brauchten keinen Pastor oder Propheten. Wir brauchten das nicht mehr. Wenn du jetzt zu Gott kommen willst, dann sag einfach, hey Gott, und schon ist er da. Also der ist ja die ganze Zeit, aber wenn du was von ihm willst, hey Gott, kannst du mich bitte anhören? Ich habe hier ein Problem. Du kannst das selber machen. Du brauchst niemanden mehr dafür. Und das ist schon krass, dass wir direkten Zugang haben zu Gott durch Jesus. Aber in diesem neuen Jerusalem, wir wohnen direkt, wir haben eine WG mit Gott. Wir müssen nicht mal mehr in die Kirche oder irgendwie, der wohnt neben uns. Das Zimmer neben dir gehört ihm. Und ich weiß nicht, ob euch klar ist, wie krass das ist. Von deine Herrlichkeit bringt uns um zu, das ist sein Haus. Das ist sein Haus. Und dann gibt es den nächsten Unterschied, der Hauptunterschied ist, finde ich. Jesaja beschreibt, dass der Jüngling als 100-Jähriger stirbt. Das ist richtig alt. Für die damaligen Verhältnisse sind 100 Jahre richtig, richtig alt. Aber der stirbt. Der stirbt trotzdem. Und in dem neuen Jerusalem, in der Offenbarung, gibt es keinen Tod mehr. Gar keinen. Und wenn es keinen Tod mehr gibt, dann müssen wir auch nicht mehr trauern. Wir haben keine Schmerzen mehr, kein Leid, nichts. Es gibt nur noch Freude. Könnt ihr euch das vorstellen? Also selbst wenn ich richtig gute Laune habe und ich habe gut geschlafen und ich stehe morgens mit dem rechten Bein auf und nicht mit dem linken und alles läuft richtig gut. Mein Ei hat genau die richtige Flüssigkeitsgrad. Alles. Trotzdem mache ich mir irgendwann im Laufe dieses Tages irgendeine Sorge und sei es nur, oh, auf was habe ich denn jetzt Hunger? Was koche ich bloß? Könnt ihr euch einen Tag vorstellen, in dem es das nicht mehr gibt? Ihr steht auf und seid glücklich. Nichts tut weh, nicht der kleine Zeh, nicht der Rücken, nicht die Nase, der Hals, nichts, nie wieder. Ich finde das so verrückt, weil ich mir das nicht vorstellen kann. Ich kann es mir wirklich nicht vorstellen. Mein Leben ist irgendwo, ich bin Mutter, ich bin Ehefrau, ich bin Freundin, um irgendwas mache ich mir immer Gedanken. Irgendwas ist immer. Und ich kann mir das wirklich nicht vorstellen. Aber Gott verspricht uns das. Siehe, ich mache alles neu. Der repariert nicht. Der macht neu. Es gibt noch einen Unterschied, den ich aufzeigen wollte. Der ist nur klein, aber der zeigt, wie gründlich Gott über alles nachdenkt. Genau, das ist unser Hauptvers. Siehe, ich mache alles neu, Gott repariert nicht. Das hält er fest. Und dann den nächsten. Dankeschön. Es mag ein kleines Detail sein, aber Jesaja spricht davon, dass die Menschen dann Weinberge pflanzen und ihre Frucht essen werden. Das heißt wieder, also Adam ist damals schon beim Sündenfall angedroht worden oder ganz klar als Strafe gesagt worden, im Angesicht deines Schweißes wirst du dich um dein Brot kümmern müssen. Das fällt nicht mehr einfach so, dass du hast nicht hier Bäume, die wachsen und du kannst dich dran bedienen und essen, sondern du musst jetzt dafür arbeiten, dass du was zu essen kriegst. Und anscheinend, Jesaja spricht ja auch von dem neuen Himmel und der neuen Erde und dem neuen Jerusalem, aber das hat er anscheinend nicht aufgehoben. Die Leute müssen immer noch ihren Weinberg pflanzen und ich gehe fest davon aus, dass damit auch allgemeiner Ackerbau gemeint ist und dass die sich nicht nur von Wein ernährt haben. Das gehe ich jetzt einfach mal davon aus, dass es mehr gab als nur Wein. Aber die mussten es selber machen. Das heißt, auch da hat Gott die Strafe noch nicht aufgelöst. Vielleicht leichter gemacht, wissen wir nicht genau, aber nicht aufgelöst. Und in der Offenbarung spricht Gott ganz klar aus, es ist geschehen. Ich bin das Alpha und das Omega, der Anfang und das Ende. Mit Gott beginnt es, mit Gott und bei Gott endet es. Und ich will dem Dürstenden aus der Quelle des Lebens geben umsonst. Das heißt, wir haben auch da, es ist einfach komplett für uns gesorgt. Das ist so ein bisschen, die Offenbarung spricht davon, dass wir alle dann in einen wunderschönen Neubau ziehen. Nigelnagelneu, die Wände neu, Elektrik neu, Fußbodenheizung. Wir haben All-Inclusive-Versorgung. Essen satt, trinken satt. Wir haben Wohnrecht in Ewigkeit. Niemand kann uns jemals wieder aus dieser Wohnung rauskündigen. Der Hammer, oder? Nie wieder Sorgen um deine Wohnung. Alles ist gut. Und wir haben ärztliche und therapeutische Versorgung inbegriffen quasi, weil es nicht mehr notwendig ist. Es gibt keine Krankheit mehr. Keine Sorgen, keine Depressionen, kein Leid. Du brauchst keinen Therapeuten mehr und du brauchst auch keinen Arzt mehr. Weil Gott hat das alles für dich vorbereitet. Das ist da. Zu schön, um wahr zu sein, oder? Deswegen habe ich mich irgendwann gefragt, wo ist denn da der Haken? Und der kommt. Leider. Die nächsten beiden Verse, die ich habe, 7 und 8, sehen halt irgendwie nicht so aus, als wenn das tatsächlich alles so zu haben ist. Denn Gott stellt hier auf einmal Bedingungen. Wer überwindet, wird dieses erben und ich werde ihm Gott sein und er wird mir Sohn sein. Den Feigen aber und Ungläubigen, mit Greuel befleckten und Mördern und Hurern und Zauberern und Götzendienern und allen Lügnern, ihr Teil ist in dem See, der mit Feuer und Schwefel brennt, welches der zweite Tod ist. Jemand in diesem Raum, der noch nie gelogen hat? Sieht blöd aus für uns, oder? Götzendienst. Ja, ich habe noch keinen anderen Gott angebetet, das ist richtig. Aber wie viel Bibellesezeit hast du am Tag? Und was sagt dein Handy über deine Bildschirmzeit aus? So am Tag? Und neigen wir uns vielleicht dem Handy zu? Und ist sich neigen vielleicht doch Anbetung? Also mein Handy ist garantiert mein Götze. Ich habe noch ein paar mehr, aber an meinem Handy merke ich es manchmal ganz extrem. Ich habe mir mittlerweile selber Bildschirmzeit verpasst. Die Kindersicherung des Handys für mich selber angemacht und nach 2 Stunden sagt mein Handy tschüss bis morgen. Mein Sohn lacht mich dann immer aus. Aber ich finde es wichtig, dass mein Handy irgendwann sagt, Jessica, es war genug. Also diese Verse haben mir wirklich erstmal, wo ich da dachte, okay. Und dann haben wir gerade Samuel gehört, der ganz klar sagt, Jesus ist da. Und du bist gerettet durch Jesus. Und ich, mein Köpfchen sitzt da und sagt, Herr, Moment. Ich hatte so Engelchen und Teufelchen auf meiner Schulter. Und die haben, ich weiß, vielleicht kennt ihr solche Gespräche, wo der eine Teil da sitzt und sagt, nein, Quatsch, Blödsinn, was da steht. Jesus ist für mich gestorben, Jesus hat mich gerettet, ich bin gerettet, natürlich komme ich dahin. Punkt. Und dann sitzt das Teufelchen und sagt, ja, aber meinst du, Gott wäre es, also wenn das so ist, hätte Gott diesen Satz ja nicht geschrieben. Der steht ja auch in der Bibel. Und wir dürfen von der Bibel nichts wegnehmen und nichts zufügen. Okay. Ja, aber es heißt doch immer, ich bin aus Gnade gerettet. Ja. Und meine Werke machen doch gar nichts. Ja. Das stimmt alles. Solche Gespräche liebt der Teufel, weil der ultimative Gewinner-Lifehack des Teufels sind Zweifel säen. Der sät Zweifel und in dem Moment, wo du da stehst und denkst, ja aber, hat er schon fast gewonnen. Es gibt ein Vorteil, den dieser Vers hat. Ich habe ihn zwischendrin in der NGÜ-Übersetzung gelesen und da steht das Wort Leben mit drin. Ein Leben, das mir zuwider ist oder so ähnlich. Weil der 8. Vers beschreibt hier nicht einen einzelnen Fehler, sondern der beschreibt einen Lebensstil. Gerettet werden wir nicht durch unser Verhalten, sondern durch die Gnade und den Glauben an Jesus Christus. Das ist so. Und darauf dürfen wir vertrauen. Immer. Und seine Gnade rettet uns ohne Werke. Aber sie lässt uns nie ohne Veränderung. Niemals. Das heißt, dass ab dem Moment, wo du dich für Jesus entschlossen hast, verändert sich auch dein Leben. Vielleicht, also ich kenne Menschen, die tatsächlich sagen, ey, mich hat Jesus auf einmal so erwischt und ich habe danach nie wieder Alkohol getrunken, ich habe keine Droge mehr angeführt, es war komplett vorbei. Ich weiß, dass es diese Menschen gibt, bei denen das wirklich so, zack. Ich glaube, im Regelfall braucht Veränderungen Zeit. Und dadurch, dass er uns aber nicht ohne Veränderung lässt, bedeutet das, dass Jesus dir jeden Tag kommt er mit der ausgestreckten Hand zu dir hin. Und es ist deine Entscheidung, ob du sie ergreifst. Er wird dich nicht dazu zwingen. Und in dem Moment, wo jemand anders kommt und deine Hand ständig zu ihm reicht, du aber da sitzt und denkst, weiß ich gar nicht, ob ich das will. So wie früher bei Tante Cordu oder so. Du musst jetzt aber guten Tag mit der Hand sagen. Die Entscheidung muss wirklich von dir kommen. Und dann bist du gerettet aus Gnade. Und derjenige, der uns diese Gnade schenkt, ist und bleibt immer wieder Jesus. Wenn du dich bislang noch nicht zu Jesus entschieden hast, wenn du noch nicht wirklich reinen Tisch mit ihm gemacht hast, dann kannst du gern schon mal in dich fühlen, wie das heute so aussieht. Ich werde am Ende der Predigt tatsächlich nochmal zu dem Punkt zurückkommen, an dem du dich entscheiden kannst. Dieser letzte Vers bezieht sich auf die Vollendung in der Offenbarung, auf das Allerletzte. Aber ich glaube fest daran, dass Jesus alles neu macht. Und zwar lesen wir ganz oft in der Bibel, ich will euch jetzt nicht mit Unmengen an Bibelversen bewerfen, aber wir lesen an ganz, ganz vielen Stellen, nach der Taufe, der Mensch ist eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Der alte Mensch ist abgelegt und jemand zieht den neuen Menschen an. All das sind die Beweise, die Aussagen dafür, dass deine Veränderung nicht erst anfängt, wenn du im Himmel bist, sondern ab dem Moment, wo du dein Leben Jesus gibst. Und wenn du dich für ein Leben mit Jesus entscheidest, bist du gerettet und etwas Neues beginnt. Ab diesem Moment lebst du in so einer Art Zwischenzeit. Mit Jesus ist Gottes Reich, hat es angefangen. Schuld ist vergeben, dir ist vergeben. Neues Leben ist möglich, Veränderungen sind möglich. Und Gottes Geist wirkt bis heute. Aber leider ist die Welt noch nicht so richtig heil. Leid gibt es noch in unserer Welt. Tod, Kriege, Ungerechtigkeiten. Das ist alles noch da und wir müssen aushalten, dass das noch da ist, obwohl Jesus in mir ist. Ich muss weiter aushalten, dass ich weiß, ich bin gerettet und meine kleinen Sünden, weil ich meinem Mann vielleicht doch nicht genau gesagt habe, wofür ich die 200 Euro vom Konto abgehoben habe, oder ich meiner Freundin gesagt habe, doch, das Kleid, ja, doch, sieht gut aus. Kannst du, ist okay, ist nicht meins, aber ist okay. Obwohl ich vielleicht denke, andere Farbe wäre vielleicht besser gewesen oder so. Deswegen bin ich nicht verloren. Denn Gott ändert mich. Und wenn wir an meinen Einstieg mit der Sanierung denken, tut Gott genau das mit dir. Deine Entscheidung für Jesus ist quasi der Brief, der Mietvertrag oder der Kaufvertrag für diesen schicken Neubau. Der Kaufvertrag ist damit unterschrieben, das steht dir zu. Und alles, was dazu gehört, die All-Inclusive-Versorgung, Wohnrecht auf Ewigkeit, in Gottes Ewigkeit. Allerdings ziehst du noch nicht sofort um, sondern, also Gott sagt dir ja trotzdem zu, ich mach dich neu, und deshalb zieht Jesus quasi in dir ein. Und er zieht eine Staubschutzwand, so eine Wand dazwischen, damit das, wo du gerade noch drin wohnst, noch nicht so dreckig wird. Und hinter dieser Wand beginnt schon der Umbau. Gott will nicht, dass du in deiner kleinen 40 Quadratmeter, 20 Quadratmeter in deinem Zimmerchen bleibst, sondern dass du jetzt schon Neues bekommst. Er reißt Mauern aus falschen Glaubenssätzen ein. Ich bin nicht genug. Ich reiche nicht. Ich habe Angst. Ich fühle mich leer. Die reißt er komplett ein. Und er baut sie mit Liebe und Wahrheit wieder auf. Du bist genug. Ich bin für dich gestorben. Ich habe deine Schuld bezahlt. Du bist frei. Er verputzt alte Risse und Wunden und heilt sie. Er prüft die Elektrik und legt notfalls neue Leitungen. Denn wenn wir mal ehrlich sind, wem knallen schon gern die Sicherungen raus? Und mir passiert das immer noch. Aber zum einen passiert mir das mittlerweile viel seltener, dass mir die Sicherungen rausknallen. Und ich kriege mich viel schneller wieder rein und beruhigt. Und kann dann sagen, ey, war irgendwie blöd von mir. Es tut mir leid. Denn auch das verändert Jesus in uns. Er hat dir vergeben, damit du anderen vergeben kannst. Damit du nicht dort sitzen musst und ständig wütend bist, ständig sauer bist, bitter wirst. Und er formt uns somit jetzt schon in den Menschen, den er für uns vorgesehen hat. Ich möchte jetzt in eine Gebetszeit hineingehen. Hineingehen, doch, genau. Und ihr kennt es mittlerweile. Gönnt eurem Nachbarn ein bisschen Privatsphäre, denn das ist ein ganz, ganz wichtiger Moment, den du für dich mit Gott nutzen sollst. Schließt gern die Augen, schaut auf den Boden. Und ich möchte jetzt einmal, dass du an all die Veränderungen denkst, die Gott dir bisher geschenkt hat. Wo hat er dich geheilt? Wo hat er ein Pflaster aufgeklebt? Wo hat er dich weicher gemacht? Und was sind die Punkte, die er bei dir noch verändern darf? Bitte ihm darum, dass er dir zeigt, welche Version er von dir will und welche Version er sieht und worin er dich verändern möchte. Danke, Jesus, für die Veränderung in mir. Danke für deinen neuen Blick auf meine Geschwister, auf meine Familie, auf mich selbst. Danke, dass ich weicher werden durfte mit mir und erst recht mit anderen. Danke für deine Geduld und für deine Liebe. Bitte reiß ein, was mich von dir trennt. Heile meinen Zerbruch und fülle meine Leere mit deiner Liebe. Offenbare mir, wo ich noch lernen darf, und zeige mir, wie ich näher zu dir komme und verändere mich völlig neu. Danke, dass dein Versprechen und deine Zusage gilt. Heute, gestern und in Ewigkeit. Siehe, ich mache alles neu. Das ist, was du versprichst. Und wenn du jetzt hier bist, die Predigt gehört hast und dir irgendwie dich das bewegt hat, dass du Punkte hattest, wo du denkst, ja, hier habe ich noch Dinge zu tun. Aber ich schaffe es nicht alleine. Dann bitte ich dich, nutz die Gelegenheit, dass du zum Gebetsteam kommen kannst, dass du für dich beten lassen kannst, dass du loslassen kannst. Vertrau dich Menschen an, die schon im Glauben sind, denn das sind die Menschen, die dich weitertragen und weitertragen, als du gedacht hättest, mit denen du wachsen kannst. Und wenn du heute hier bist und irgendwie das Gefühl hast, hey, so richtig bin ich noch gar nicht mit Jesus unterwegs, dann bitte ich dich auch, dass du, oder ich lade dich ein, ich bitte dich nicht, ich lade dich herzlichst ein, dass du die Chance ergreifst und heute deinen Bund mit Jesus festmachst, dass du diesen Mietvertrag unterschreibst, der dir deine Wohnung in Ewigkeit zusichert. Bist du heute hier, dann gib mir ein deutliches Handzeichen. Bist du heute hier? Ist das dein Tag? Ich sehe tatsächlich auch keine neuen Gesichter heute unter uns. Von daher, wenn du trotzdem irgendwie überlegst, noch Fragen hast zu der Predigt, zu Dingen, wie ich sie gemeint habe in der Predigt, dann komm gern zu mir, sprech mich an, sprich mit Allah, sprich mit unserem Gebetsteam. Und ich würde euch gerne bitten, dass ihr jetzt, ihr dürft gerne die Augen wieder aufmachen. Und ich würde bitten, wer kann und mag, einmal aufzustehen und dieses Jahr mit dem Gebet schlechthin zu beginnen und meine Predigt damit abzuschließen. Lasst uns zusammen das Vaterunser beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auch auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.